am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Medienpartner des Podcasts ist Medmedial Relatus. Folge 38. Kosten oder Investition? Gesundheit gesellschaftlich betrachtet. Schon seit einiger Zeit steht das Gesundheitssystem im Kreuzfeuer der Kritik. Die einen werfen den anderen Versäumnisse der Vergangenheit vor und es wird diskutiert, was hätte anders gelöst werden sollen. VertreterInnen der verschiedenen Gruppen im Gesundheitswesen weisen auf bestehende Defizite hin und stellen Forderungen. Über allem schwebt das Totschlagargument, dass viel zu viel ausgegeben wird und zwingend gespart werden muss. Was dabei völlig an den Rand gedrängt wird, ist die Sicht auf die positiven Effekte von Gesundheit, also die Vorteile für PatientInnen, für das Gesundheitssystem und letztlich für die Gesellschaft. Dabei lassen sich diese Effekte sogar in Zahlen festmachen. Eine vor kurzem publizierte Studie des Instituts für Pharmaökonomische Forschung hat das eindrucksvoll nachgewiesen. Und die Ergebnisse möchte ich heute mit meinen Gästen besprechen, die durchaus unterschiedliche Sichtweisen einbringen. Mein Name ist Martina Rupp und ich begrüße Dr. Evelyn Walter, Geschäftsführerin des Instituts für Pharmaökonomische Forschung. Sie ist die Studienautorin und wird die Fakten erklären. Den außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Christoph Höller von der Abteilung für Dermatologie der MedUni Wien. Er ist dort Leiter der Hauttumorambulanz und Leiter der klinischen Studien. Er kann als Arzt gut darlegen, welchen Effekt innovative Therapien haben und vor allem zu einem Indikationsbereich der Studie gut Stellung nehmen. Sowie last but not least Köksal Baldacci, Gesundheitsredakteur bei Die Presse. Er ist nicht nur ein vielfach ausgezeichneter Journalist, sondern auch ein exzellenter Kenner des heimischen Gesundheitswesens. Ihnen allen herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Dr. Walter, die Gesundheit und die Wirtschaft eines Landes bedingen einander gegenseitig. Die positiven Auswirkungen von Innovationen sind aber nicht immer sofort erkennbar. Sie stellen sich meist mittel- bis langfristig ein. Sie haben die Herausforderung angenommen, diese Effekte mit einer umfassenden Studie sichtbar zu machen. Vorweg, was genau haben Sie untersucht?
Die pharmazeutische Innovation ist ein Teil des Gesundheitswesens und man weiß vom Gesundheitswesen auch aus einer WHO-Studie, dass die eigentlich für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes, für Sektoren, die untereinander kommunizieren und die Ausgrenzung auch von Personen reduzieren. Das war einmal unser Aufhänger und als Teil haben diese wirtschaftlichen Innovationen unterschiedliche Wertbezüge und wir wollten den Wert von pharmazeutischen Innovationen auf mehreren Dimensionen uns anschauen und für unterschiedliche Produktgruppen. Die Dimensionen waren jetzt die Patientensichtweise, die Gesundheitssystemsichtweise, die gesellschaftliche Sichtweise und die Wirtschaft würden jetzt diese fünf Dimensionen darstellen und die sind jetzt definiert worden für unterschiedliche Produktgruppen. Und das Ziel unserer Studie war es, diese umfassende Werte- und Nutzendefinition dann auf gewissen Fallstudien dann eben umzulegen, um so eine gewisse Nutzen- und Werttaxonomie zu kreieren, die ein bisschen weiterreichend über das Gesundheitssystem bewertet werden sollte.
Seltsame Frage vielleicht. Ja. Im Großen und Ganzen, wie könnten Sie es zusammenfassen? Was ist das Ergebnis der Studie?
Das Ergebnis der Studie soll jetzt immer den Wert von dieser Innovation auf Patientenebene zum Beispiel darstellen. Das wäre jetzt die Lebenserwartung und die Lebensqualität aus Sicht des Gesundheitssystems. Kann das Gesundheitssystem durch Innovationen effizienter werden? Ist es sogar möglich, in gewissen Bereichen Kosten einzusparen? Ganz wichtig auch die gesellschaftliche Ebene, weil das Ziel von Innovationen sollte ja sein, auch Erwerbsfähigkeit zu gewährleisten oder zu verbessern oder überhaupt wiederherzustellen. Das kommt dann eben auch der Wirtschaft zugute und letztendlich sind pharmazeutische Unternehmen im Zusammenhang mit Innovationen und klinischer Forschung natürlich auch Begründer von Wertschöpfung und würden Beschäftigungsverhältnisse generieren bzw. erhalten oder schaffen. Also all diese Komponenten würde ich jetzt als Nutzen-Outcomes eigentlich von unterschiedlichen pharmazeutischen Innovationen definieren.
Für die Gesellschaft, wenn man jetzt sich anschaut, großes Thema, die Pflegebedürftigkeit. Ja. Ist das auch eingeflossen, dieser Aspekt in der Studie?
Die Pflegebedürftigkeit fließt auf jeden Fall ein, weil wenn Sie jetzt Gesundheit erhalten und die gesunden Lebensjahre natürlich maximieren und die Lebensqualität verbessern und den Patienten aktiv halten, reduzieren Sie dadurch auch die Jahre mit Pflege oder die schlechten gesunden Jahre, also die Jahre in schlechter Gesundheit, so muss man sagen, ja.
Die Volkswirtschaft, Wertschöpfung, Arbeitsplätze, ja. Klinische Forschung und Innovationen, wie hängen die zusammen?
Die Forschung, glaube ich, kommt einmal an erster Stelle, um überhaupt einmal Innovationen marktreif zu machen und kann dort natürlich schon viel bewirken, als wenn Österreich als innovativer Standort den dann eigentlich auch eine Rolle spielt, Kenntnisse hat über Therapien. Ich glaube, das werden Sie dann noch einmal unterstreichen. Und so früh Innovationen an den Patienten bringt, der dann natürlich die Person oder die zentrale Schlüsselrolle hat und einen Nutzen dann von den Innovationen natürlich auch hat.
Könnten Sie uns ein paar Beispiele dafür geben?
Sehr gerne. Ein Fallbeispiel in unserer Studie war die adjuvante immunonkologische Therapie bei Melanom. Ich möchte jetzt da vielleicht noch einmal hervorkehren, dass die adjuvante immunonkologische Therapie an gesunden Patienten, also an Disease-Free-Patienten dann eben angewendet wird. Und wir haben jetzt kalkuliert von der ersten Ebene, erster Dimension, Patientendimension, dass der Patient 3,5 Lebensjahre im Durchschnitt sich gewinnt und dass ein Patient im Durchschnitt 3 qualitätsattestierte Lebensjahre gewinnt, das heißt 3 Jahre in vollkommener Gesundheit. Wenn wir auf die nächste Dimension unserer Studie gehen, das ist jetzt die Dimension des Gesundheitswesens, da ist es so, dass die adjuvante Immuntherapie im Vergleich zu beobachteten Abwarten jährliche Kosten von 1.900 Euro in etwa pro Jahr generiert, im Vergleich zum beobachteten Abwarten. Aber auf der anderen Seite, wenn ich wieder auf die nächste Ebene gehe, auf die gesellschaftliche Ebene, würde dieser Patient im Arbeitsausfall 1.600 Euro wieder gewinnen. Das heißt, dass wir diese zusätzlichen Kosten da schmälern können auf unter 300 Euro. Ja, also das ist jetzt die nächste Ebene. Und wir müssen aber auch jetzt sehen, dass die Immuntherapie oder generell die onkologischen Therapien ja auch einen wirtschaftlichen Effekt haben. Jetzt nächste Ebene angesiedelt bei der Pharmaindustrie. Und wenn man sich jetzt nur diese immunonkologischen Therapien anschaut, würde das bedeuten, dass die eine Wertschöpfung von rund 16 Millionen Euro pro Jahr, heimische Wertschöpfung, das sind jetzt nur die Effekte, die in Österreich eigentlich generiert werden, enthalten. Und zusätzlich einen Beschäftigungseffekt von 243 Vollzeitäquivalenten hätten, ja, hochgerechnet auf das Jahr jeweils in Österreich. Dann haben wir früher schon erwähnt, dass ja auch die Forschung einen wirklich relevanten Aspekt hat, also Forschung im eigenen Land zu halten, klinische Studien in Österreich durchzuführen, vor allem auch diese Phase-3-Studien dann vor Zulassung. Und da habe ich das nicht abgrenzen können, rein auf die adjuvanten Therapien, sondern das wären jetzt Effekte für die onkologischen klinischen Studien. Da laufen in Österreich doch sehr viele und da gibt es dann noch einen zusätzlichen Wertschöpfungseffekt von 60 Millionen Euro und mehr wie 800, also um die 820 Vollzeitäquivalente. Also und wenn Sie sich das jetzt generell im Bereich Forschung, also Industrie gesponsert, aber auch akademisch dann anschauen, also die Effekte würden ja dann auch noch relevant sein. Also generell generieren Innovationen auf sehr vielen Nutzenebenen dann eigentlich einen positiven Effekt für Patient, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Forschung.
Herr Professor Höller, Ihr Spezialgebiet, die Melanomtherapie, wurde in der EPF-Studie adressiert. Wie interpretieren Sie die Ergebnisse?
Also ich finde zum einen mal die Ergebnisse sehr spannend, mal zu sehen, wie man das auch anders durchrechnen kann. Ich finde es sehr schön, dass wir hier klar belegt kriegen, dass wir Lebensqualität auch verbessern, dass wir Gesundheit unserer Patienten tatsächlich auch hier in solchen Berechnungen sehen, dass wir die verbessern. Für mich ein bisschen ein anderer Zugang, weil ich natürlich nicht Mittelwerte anschaue. Mich interessiert natürlich bei so einer Therapie, wer bleibt langfristig wirklich für immer gesund und bei wem kommt so eine Erkrankung nie wieder zurück, wer wird nie wieder wieder ein Rezidiv erleiden, weil das sind die Patienten, die können völlig ins normale Leben zurück. Und das sehen wir eben auch in den Studiendaten. Und ich glaube, das sind diese wirklich spannenden Dinge. Und das ist eben genau der Punkt, den Innovation bringt, den Teilnahme an klinischen Studien bringt. Wie Sie schon vorher gesagt haben, wir können frühzeitig an neue Therapien herankommen, die über klinische Studien unseren Patienten anbieten. Das heißt, die Patienten haben daraus einen Nutzen. Wir haben im Land den Nutzen, dass wir eben wirklich sehr früh Erfahrung mit durchaus ja auch komplexen Therapien und deren Management, weil auch das Management von Nebenwirkungen solcher Therapien ist wichtig, erwerben können. Also das heißt, aus meiner Sicht ist es eigentlich rundherum ein starker Nutzen, den solche innovative Forschung bringt. Und man sieht eben auch, dass es über das rein Klinische ja auch wirtschaftlich durchaus einen Wert darstellt.
Diese Makroökonomie, hat die in Ihrer Praxis irgendeinen Wert? Schauen Sie sich das an oder sagen Sie, das sollen andere Leute sich anschauen?
Ist jetzt eigentlich nicht meine Aufgabe. Hm. Meine Aufgabe als Arzt ist es, sicherzustellen, dass ich meinem Patienten die beste und optimalste Therapie, die ihm die höchste Chance bietet, bei guter Verträglichkeit langfristig gesund zu bleiben, bereitstellen kann.
Ja, und das sollten wir alle finanzieren.
Aber man sieht natürlich, dass Forschung und Innovation und klinische Forschung natürlich einen ökonomischen Effekt hat. Wir haben Leute, die wir an der Klinik dafür anstellen, damit sie uns bei den klinischen Studien unterstützen. Das ganze Supportpersonal von klinischen Studien, das rundherum kommt, das schafft natürlich Wertschöpfung und das ist ja auch sehr nett und auch sehr, sehr, sehr gut hier in dieser Studie dargestellt, wo man das einmal wirklich beziffern kann. Also in der Art waren für mich die Daten wirklich spannend, das einmal so zu sehen.
Herr Baltacci, Sie sind bekannt für profunde Recherche und ausgezeichnetes Hintergrundwissen. Wie beurteilen Sie die Ergebnisse?
Für mich sind diese Ergebnisse ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie wichtig Gesundheitskompetenz und Eigenverantwortung in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung sind. Bleiben wir kurz bei diesem Begriff Gesundheitskompetenz. Das beginnt natürlich bei gesunder Ernährung, bei ausreichend Bewegung, reicht aber auch natürlich auf Dinge wie richtige Fakten von Falschinformationen unterscheiden zu können, also gute und schlechte Informationen voneinander unterscheiden zu können. Zu wissen, an welcher Stelle des Gesundheitssystems man mit welchen Beschwerden andockt. Ein Gefühl für seinen eigenen Körper und für seine Psyche zu haben. All das kumuliert in den Begriffen Gesundheitskompetenz und Eigenverantwortung. Wir haben in Österreich nicht zu wenige Ärzte, wir haben nicht zu wenige Spitäler oder zu wenige Ordinationen, wir haben fantastische Forschung und Wissenschaft. Aber es wird nicht das Beste und Meiste aus diesen Dingen herausgeholt, weil es an Gesundheitskompetenz mangelt. Warum das so ist, darüber können wir vielleicht mal bei einem anderen Podcast sprechen. Hauptsächlich hat es wohl damit zu tun, dass wir lange Zeit im Überfluss gelebt haben. Wir hatten eines der besten Gesundheitssysteme der Welt und die Bevölkerung wurde gerade dazu erzogen, nicht selbstständig zu sein und keine Gesundheitskompetenz zu entwickeln. Und wenn wir jetzt konkret auf diese Studie noch zu sprechen kommen, das Melanom ist ein sehr gutes Beispiel, aber auch andere Dinge wie Koloskopie. Wenn ich im Rahmen meiner vieljährigen Berichterstattung eine Sache gelernt habe, ist, dann ist der Zeitpunkt der medizinischen Intervention bei Erkrankungen wie etwa Krebserkrankungen der wesentliche Faktor, das Wichtigste.
Unterschreiben Sie die Einschätzung, dass Gesundheit hierzulande viel zu sehr anhand der Kosten diskutiert wird und kaum als Investition gesehen wird?
Selbstverständlich, da gebe ich Brief und Siegel darauf. Wir reden viel zu häufig darüber, was eine Reha kostet, was eine Kur kostet, was Spitalsaufenthalte und Ambulanzbesuche kosten, Ordinationsbesuche, Therapien, alles Mögliche, anstatt darüber zu reden, welche Vorteile diese Dinge bringen könnten. Das Paradebeispiel dafür ist neben der klassischen Prävention die Impfung. Wenn man häufiger darüber reden würde, welche Krankheiten und damit Kosten man einsparen könnte, wenn wir bei vielen Erkrankungen die Impfrate erhöhen könnten, wäre viel mehr erreicht, als immer nur von der falschen Seite zu beginnen und aufzuzählen, welche Krankheiten welche Kosten verursachen.
Professor Höller, sind Sie in Ihrem Alltag mit der Kostenthematik konfrontiert? Welche Rolle spielt die?
Bis zu einem gewissen Grad sind wir damit konfrontiert. Natürlich, wir müssen rechtfertigen, warum wir eine Therapie geben, vor allem bei sehr teuren, innovativen
Therapien. Was bedeutet rechtfertigen?
Es muss eine dokumentierte Entscheidung sein. Bei Tumorpatienten ist das üblich, dass das in einer interdisziplinären Fallkonferenz diskutiert wird und wir müssen dann einen entsprechenden Antrag für so eine Therapie in die ärztliche Direktion stellen. Nachdem das aber eigentlich sowieso Standard ist, ist das jetzt nichts, was uns sonderliche Probleme macht. Allgemein muss ich sagen, haben wir doch in Österreich das große Glück, dass wir mit der Kostenfrage nicht so direkt konfrontiert sind. Wenn Therapien auf Basis von korrekt durchgeführten Studien von der Arzneimittelbehörde, von der Europäischen zugelassen werden, dann ist es im Allgemeinen so, dass wir die unseren Patienten auch tatsächlich zur Verfügung stellen können, und zwar jedem ohne Einschränkung.
Wenn ich dazu eine Sache ergänzen dürfte, Herr Professor hat natürlich vollkommen recht. Um es noch stärker zu konkretisieren, was die Kosten angeht, gehen wir von den Impfungen aus. In Österreich sind nicht einmal alle Impfungen, die im österreichischen Impfplan empfohlen sind, kostenlos. Wie ist denn das zu erklären, obwohl eigentlich alle Experten der Meinung sind, dass die kostenlose Verabreichung dieser Impfstoffe sinnvoll wäre? Aber dadurch, dass eben zwei unterschiedliche Finanziers am Tisch sitzen, sagen die einen, ja, es wäre schon gut, wenn die Gürtelrose-Impfung kostenlos wäre, aber warum sollen wir das bezahlen? Das sollen die anderen, zum Beispiel das Land, bezahlen. Und die dort sagen, wir sind ohnehin schon für die Spitäler verantwortlich, zahlen die Krebstherapien, zahlen dies und jenes. Warum sollen wir diese Impfungen bezahlen? Bezahlt doch ihr. Und dass es sinnvoll ist, dieser Meinung sind wir ohnehin. Also wird der Ball hin und her gespielt und die Impfungen, die von allen Experten als sinnvoll bezeichnet werden im österreichischen Impfplan, werden nicht kostenlos angeboten.
Frau Dr. Walter. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt am Thema vorbei ist. Also die Gürtelrose war jetzt ein Punkt, den wir uns da jetzt auch angeschaut haben. Aber wie gesagt, ich mache extrem viel im Bereich von Impfstoffen. Und ich glaube, sicher bei uns gebe ich Ihnen völlig recht. In Deutschland ist es so, wenn die STIKO was empfiehlt, ist das erstattet. Mhm. Und bei uns ist es halt meistens im Kinderimpfprogramm erstattet. Aber ich glaube auch, dass es bei der Finanzierung bei uns nicht so eindeutig ist, sondern es gibt ja, je nachdem wie das beschaffen wird, werden die Impfungen ja auch bezahlt. Also das ist die Herpes-Zoster-Impfung. Wir haben halt für die berechnet eben auch ein Fallbeispiel in unserer Studie jetzt, wenn wir jetzt von unserer Studie wieder, wenn wir da wieder die Schleife kriegen. Wenn Sie 10% an Immunisierung bei den Zoster erhöhen würden, würden Sie sich 56 Millionen Euro ersparen. Also an Zoster-Fällen. Vielleicht jetzt wieder zu unserer Studie. Deshalb glaube ich, sind auch die Wertedimensionen so relevant, weil Sie haben beim Zoster ja gesunde Patienten, die Sie impfen, wo Sie dann Zoster-Fälle ersparen und viele Hospitalisierungen. Sie haben oder weniger Effekt bei den indirekten Kosten, das heißt bei den Arbeitsausfällen. Also das ist jetzt immer pro Krankheitsbild unterschiedlich. Und deshalb, glaube ich, sind diese Nutzendefinitionen auch so wichtig, wenn man über den Tellerrand schauen muss. Ja. Da investieren Sie in Gesunde ohne Zoster und da sparen sich Zosterfälle. Bei den Melanomen haben wir es komplett anders. Ja.
Impfungen gegen die Gürtelrose?
Immunisierung. Weil die bleibt ja ein paar Jahre aufrecht. Sie müssen ja nicht jedes Jahr Zoster impfen, sondern immunisiert.
Im Immunisierungszeitraum, ja. 56 Millionen, ja, Ersparnis, genau, bringen. Also nicht pro Jahr. Ah doch, pro Jahr.
Ja, ja.
56 Millionen pro
Und
Jahr.
Und was man vielleicht gerade beim Herpes Zoster dazu sagen muss, wir wissen, dass die Impfungen nicht alle Fälle verhindern bei Geimpften. Ja. Aber was ein ganz wesentlicher Effekt dieser Impfung ist, ist, dass eine wirklich gefürchtete und sehr unangenehme Folgewirkung einer Zosterinfektion, nämlich eine Post-Zoster-Neuralgie, die wirklich erheblichste Schmerzen machen kann. Das kann schon durch leichteste Berührungen ausgelöst werden. Diese Leute leiden darunter, müssen jahrelang oft wirklich hohe Mengen an Schmerzmitteln nehmen, was also auch nicht wirklich etwas ist, was sehr angenehm ist. Und die wird sehr effektiv verhindert. Und ich glaube, das muss man auch hier sehen, dass es nicht nur um die Verhinderung der Infektionsfälle geht, sondern vor allem um die Prävention dieser Post-Zoster-Neuralgie, die also Leute wirklich also massivst in ihrer Lebensqualität beeinträchtigen kann. Ja.
Frau Dr. Walter, die Ergebnisse Ihrer Studie sind unmissverständlich und laden uns alle ein, Entscheidungen im Gesundheitswesen viel öfter aus dem Blickwinkel der langfristigen Auswirkungen zu betrachten. Was könnte ein Perspektivenwechsel bringen?
Naja, ich glaube, die langfristige Sichtweise, wir haben jetzt sehr viel über die Finanzierung geredet und Finanzierung, wenn man die Finanzierung aus einer Hand oder aus einem Topf sich auch anschaut, ist es natürlich auch so, dass sie langfristig sich für kosteneffektive, also eine Überprüfung der Kosteneffektivität im Rahmen von HTA, von diesen Health Technology Assessments natürlich auch leichter machen, weil Diese Überprüfungen finden bei uns ja auch nicht settingübergreifend statt. Also da haben sie dann schon eher eine effiziente Gesundheitsversorgung kreiert. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden. Bei wirklich hohen Innovationen ist es ja auch so, dass man sich da immer fragt, wo wird die Ressource dann am besten an den Patienten gebracht? Also sie haben dann dort Zentrenlösungen, sie haben einen Best Point for Service, wo die Ressourcenallokation dann eben auch besser wird, ja. Also das würde ich jetzt einmal so auch aus Langzeitsicht sehen, aber man sollte sich trotzdem die kurzfristigen Ziele nicht aus den Augen verlieren.
Herr Baldacci, Ihnen das Schlusswort gegeben, als Vertreter der Allgemeinheit sozusagen, der im Sinn seiner LeserInnen einen kritischen Blick auf die Zusammenhänge wirft. Sehen Sie nachvollziehbare Vorteile für uns alle, wenn Entscheidungen im Gesundheitswesen das Ziel einer langfristigen Investition zugrunde gelegt wird?
Die Antwort lautet selbstverständlich ja.
Möchte noch jemand abschließend was hinzufügen?
Na, vielleicht würde ich jetzt da noch ergänzen wollen. Ich kann nicht alles eigen bestimmen, sondern vielleicht jetzt noch einmal zu dem Teil auch einem Fallbeispiel in unserer Studie, wo man ja einfach genetisch, aus genetischen Gründen auch Krankheiten hat oder wie jetzt da die Hämophilie zum Beispiel, ja. Dass auch, ich glaube, in den Bereichen, wo extrem teure Therapien heute kommen, das vielleicht noch einmal aufzugreifen, dass es dort auch extrem wichtig ist, Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen, Sondertopffinanzierungen bei uns, wenn wir ja kein System aus einer Hand haben, zu schaffen und auch dort Lösungen zu bieten, wenn man die Lösung nicht vorher suchen kann in Form von Prävention und Screening und so weiter. Und da werden in Zukunft einige kommen. Ich möchte auf diese Innovationen vielleicht auch noch einmal hinweisen.
Und ich würde nur gerne noch anmerken, ich glaube, das ist etwas, was für mich die Quintessenz dieser Studie war, dass sie eben zeigt, dass Gesundheit nicht nur Kosten, sondern auch einen echten Wert darstellt und für mich persönlich eben auch einen Wert, der über das Geldwerte hinausgeht, was es sehr schön zeigt, gewonnene Lebensjahre, gewonnene Lebensqualität. Und ich glaube, dass wir eben, wie diese Studie sehr schön zeigt, wirklich dorthin müssen, einmal auch diesen Wert zu sehen, der hier generiert wird. Und dass der für uns alle als Gesellschaft eigentlich eine unglaubliche Bedeutung haben sollte.
Herr Baldacci, Professor Höller, Frau Dr. Walter, herzlichen Dank für diese vielschichtige Diskussion. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen, es noch genauer wissen wollen, lesen Sie nach in der Studie, die wir Ihnen in den Shownotes verlinkt haben. Alles Gute, danke fürs Zuhören.